Herzlich willkommen zur 50. Folge von Talking Purpose – Wirtschaft neu denken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Mein Gast heute, Anis Hachem. Er ist Innovation and Sustainability Manager von Nespresso und gleichzeitig B Corp Ambassador, da er bei Nespresso einer der Verantwortlichen für die B Corp Zertifizierung des Unternehmens ist.
Alle mit ins Boot nehmen und deswegen auch hier wieder Agilität. Also nehmt alle Mitarbeiter mit ins Boot. Es gibt nicht die eine Lösung. Es gibt so viele Antworten da draußen. Es gibt so viele schöne Möglichkeiten und auch Partner und auch wiederum vielleicht sogar überraschende Wegbegleiter, die da auch etwas beizutragen haben und damit auch vielleicht neue Liaisonen, neue Allianzen einzugehen.
Erfahrt im Podcast, welche Nachhaltigkeitsinitiativen Nespresso unter dem Hauptziel To Decarbonize the Value Chain mit dem Dreiklang Advance Circularity, Regenerate Landscapes und Empower Communities seit vielen Jahren verfolgt und warum das Ziel To Inspire Collective Action für Nespresso Schlüssel für Nachhaltigkeit ist. Sehr stolz ist das Unternehmen auf die 2021 erfolgte Zertifizierung zur B Corp. Nespresso sieht diesen Meilenstein als eine Anerkennung ihrer jahrelangen Nachhaltigkeitsbemühungen und als wichtigen Baustein für eine fortwährende Optimierung ihres wirtschaftlichen Tuns. Wir verschweigen auch nicht, dass nicht alle begeistert sind darüber, dass Nespresso die Zertifizierung erhalten hat. Ein sehr spannendes Gespräch, denn Anis weicht auch den unbequemen Fragen zur Nachhaltigkeit der Kapsel nicht aus, ordnet sie in die gesamte Wertschöpfungskette ein und berichtet von einem Test mit abbaubaren Kapseln in Frankreich. Erlebt im Podcast einen Macher, der mit Leidenschaft, Herz und viel Sachverstand dafür kämpft, mit Nespresso höchsten Kaffeegenuss mit nachhaltigen Wirtschaften in Einklang zu bringen.
Hallo Anis.
Hallo Annette, grüß dich.
Ich freue mich, dass du heute bei mir bist. Wir kennen uns über die B Corporation und darüber wollen wir auch heute schwerpunktmäßig sprechen. Nespresso ist B Corp zertifiziert. Wir wollen heute darüber sprechen, was das bedeutet und vor allen Dingen, was das in eurem Kontext bedeutet und wie ihr da hingekommen seid. Anis, du bist Innovation und Sustainability Manager bei Nespresso und auch B Ambassador, weil du nämlich in diesen B Corp Zertifizierungsprozess total involviert gewesen bist. Aber um ein bisschen von vorne anzufangen, wie bist du überhaupt zu Nespresso in diese Position gekommen? Was hat dich dahin geführt und was ist dein Hintergrund, dass du heute ein Innovation und Sustainability Manager bei Nespresso bist?
Danke, Annette, vorab schon mal, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, mit dir, mit euch, mit B Corp zu denken und auch gleichzeitig in die Zukunft gucken zu können. Ja, was hat mich hierhin gebracht, wo ich bin bei Nespresso? Irgendwann mal habe ich in meinem Leben verstanden, dass es der rote Faden, der mich begleitet, ist Kontakt mit Menschen und die Arbeit mit Menschen. Mhm. Und ich glaube, es gibt wenige oder es gibt zwar einige Marken, aber wenige Marken, gerade im größeren Fast-Moving Consumer Good Geschäft, die so nah an ihrem Kunden dran sind und auch gleichzeitig in der Wertschöpfungskette. Und das hat mich wirklich getrieben, weil wir sind Menschen und wir sind gerne in Kontakt miteinander und wir wollen Dinge verändern für die Zukunft. Und dafür braucht sie halt den direkten Kontakt. Und das hat mir bei Nespresso wunderbar die Möglichkeit dafür. Dafür gibt es ja die Boutiquen zum Beispiel, wo man extra für die Marke zu Besuch kommt oder auf die eigene Webseite geht. Und da hat man natürlich alle Möglichkeiten.
Ja, das ist natürlich bei euch auch speziell, weil ihr seid Fast Moving Consumer Goods, aber habt eigene Läden. Ich habe ja nun auch sehr lange in Fast Moving Consumer Goods gearbeitet, aber wer dann meine Rama Margarine oder meinen Brissot-Käse gekauft hat, ich hatte ja keinen direkten Kontakt, eben nur über die Marktforschung. Ja. Das ist bei euch natürlich schon auch speziell, dass ihr über die Läden tatsächlich echten Kundenkontakt habt.
In der Tat, genau, richtig. Und ja, was macht mich persönlich nochmal vielleicht dazu aus? Ich selber bin zwar Betriebswirt, habe aber sehr schnell gemerkt, ist egal, was man im Leben verändern oder auch bewegen möchte oder ich sag jetzt mal managen, wobei das ist völlig falsche Wort ist aus meiner Sicht. Vielleicht sollte ich Betriebswirtschaft irgendwann mal das Wort auch verändern.
Ja.
Wir müssen Menschen bewegen und dann auch immer auch von da, wo sie stehen, Vorteile, Nachteile zeigen, damit sie einen Schritt weitergehen. Deswegen komme ich eigentlich ganz, ganz tief auch aus der Psychologie, habe Mediationsausbildung gemacht, komme aus der Agilität. In der positiven Psychologie fühle ich mich nicht nur zu Hause, sondern habe wahnsinnig viele Liebschaften auch in dem Thema, weil aus den eigenen Charakterstärken zu kommen, dann auch seinen Purpose zu erkennen, zu sehen, zu finden. Und das ist der rote Faden. Also mein Purpose ist es wirklich, in Kontakt mit Menschen zu sein und Dinge zu bewegen mit diesen Menschen. Insofern, das hat mich hierhin gebracht und Nespresso gibt mir in dem Bereich, in dem ich bin, wahnsinnig viele Möglichkeiten, genau das zu machen. Und das ist auch vielleicht sogar schon direkt der Link zu B Corp, weil eine große Vision, viele andere Unternehmen, die das auch machen wollen, für mich perfekte Harmonie bis hierhin.
Das ist schön, dass du das jetzt nochmal gesagt hast, weil wir kennen uns ja für unsere Hörer, wir kennen uns aus der B-Leader-Ausbildung, die war ja in 2020, sind wir gemeinsam zum B-Leader zertifiziert worden und natürlich, wir haben gemeinsam gelernt und wir haben gemeinsam in den Veranstaltungen gesessen und hatten auch ja schon einiges zusammen gearbeitet seitdem, aber so genau kannte ich deinen Hintergrund jetzt auch noch nicht. Das freut mich richtig, dass ich über diesen Weg das nochmal jetzt erfahren habe und finde das vor dem Hintergrund dessen, wofür du verantwortlich bist, also für Innovation und für Sustainability, unheimlich wichtig und ein mega Fit, denn für Innovation, du hast es sehr deutlich gesagt, man muss nah am Menschen sein, das ist das, was du gerne machst auch, manch einer könnte nah am Menschen sein, hat aber nicht so Lust drauf. Ich glaube, für Innovation und auch für Nachhaltigkeit sind das absolute entscheidende Schlüsselfaktoren. Da glaube ich, dich sehr gut ausrüsten, um diesen Job innerhalb von Nespresso zu machen. Jetzt hast du ja auch diesen B Corp Zertifizierungsprozess begleitet. Sag mal, warum hat Nespresso überhaupt das angestoßen? Und vor allen Dingen, B Corp sieht sich als Bewegung und nicht als Weg und nicht als Ziel an. Vor allen Dingen hier also auch die Frage, das war ja ein Meilenstein. Nespresso ist ja schon viele, viele Jahre länger mit Sustainability unterwegs.
Danke, dass du das sagst, in der Tat. Also wir haben bei Nespresso, ich würde, und das ist weit vor meiner Zeit, ich bin jetzt seit 6 Jahren ungefähr bei Nespresso. Ich glaube, sie haben den Kaffee, das Kaffeegeschäft revolutioniert durch die Kapsel.
Absolut.
Und ich kann gleich gern nochmal, vielen Dank, nochmal einen Satz dazu sagen, warum eigentlich die Kapsel. Weil da gibt es auch nachhaltige Gründe für, spannenderweise. Es gibt eben mehr als eben der eine Teil der Medaille, der gerne auch in Deutschland angeschaut wird, insbesondere. Und auf jeden Fall nicht nur den Teil revolutioniert, sondern auch die Art und Weise, wie Kaffee angebaut wird, noch quasi woher der kommt. Also eigentlich sind wir ein Kaffeeröster, müsste man wirklich total überspitzt sagen.
Weil ja, ich glaube, lass uns da gerne mal drüber sprechen, weil genau genommen wird da an Espresso, man denkt sofort an die Kapsel. Man denkt eigentlich nur daran, an die Art der Kaffee, des Aufbrühens des Kaffees. Man denkt, natürlich weiß man, dass ihr dann auch ein Kaffeeröster sein müsst, aber so richtig fokussiert ihr das ja auch nicht. Es geht ja immer darum, dass diese perfekte Tasse eben aus diesen Kapseln kommt.
Ja, und das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und vielleicht, wenn ich direkt mal fürs Phrasenschwein, Nachhaltigkeit, die nicht alles betrachtet, ist auch eben keine. Und genau, deswegen müssen wir gerade, wenn wir uns über ein Produkt wie Kaffee unterhalten, immer beim Kaffeeanbau starten. Und genau dort ist auch übrigens der größte Teil der, wenn wir uns die Lebenszyklusanalyse anschauen,
dann entsteht gerade dort der größte Anteil an CO2-Emissionen, nämlich fast die Hälfte aller Emissionen.
Und deswegen haben wir mit Partnern die Rainforest Alliance in 2003, also wirklich schon vor fast 20 Jahren, haben wir dieses Programm gegründet und das heißt AAA. Mhm. Und vielleicht darf ich sogar super schnell mal diese drei A's vielleicht mal in
unbedingt,
Säulen aufmachen.
Unbedingt.
Weil genau dann kommt auch vielleicht der B-Corp-Teil auch wiederum daraus, weil das eine A, also eine Säule steht für Nachhaltigkeit. also ökologische Nachhaltigkeit, die wir mit Rainforest Alliance betrachten. Weil ein nachhaltiger Kaffee, der dann Rainforest Alliance zertifiziert ist oder in dem Fall unser Programm AAA besitzt, das ist heute selbstverständlich. In der Vergangenheit, vielleicht 2003, war das noch nicht so ganz der Fall. Also Nachhaltigkeit ist ja auch eine riesengroße Reise, die sich immer weiterentwickelt, auch immer neue Maßstäbe für sich findet. Die zweite Säule steht für Produktivität, in dem Fall wirklich das Einkommen des Farmers. Das machen wir in dem Fall auch mit Fairtrade, weil wenn wir nachhaltigen Kaffee haben, der gleichzeitig auch höhere Produktivität für den Farmer bedeutet, weil Nachhaltigkeit sind auch gleichzeitig Kosten für den Farmer.
Das, ja, erstmal ist das ein Problem ja auch, ne?
Absolut. Und das ist auch ein Veränderungsprozess. Also wenn wir uns jetzt mit 16 Grad im eigenen Wohnzimmer sitzen und wir es kälter gedreht haben, weil eben die Energiekosten hochgegangen sind, ist für uns auch Veränderungsmanagement. Und für den Farmer, so wie er jetzt vor 30 Jahren, vor 10 Jahren noch seine Farm betrieben hat, auch da darf er und muss er Dinge verändern, weil auch eben das, was wir hier draußen an Veränderungen mitbekommen, das passiert natürlich und auch leider eben auf dem Kaffeefarm-Level. Das ist das zweite A, also nachhaltiger Kaffee im AAA-Programm ist einmal die ökologische
Nachhaltigkeit. Kann ich da nochmal zu nachfragen? Ja, bitte. Habt ihr da bestimmte Standards oder wie stellt ihr das sicher oder zahlt ihr schlicht mehr als die Konkurrenz? Das heißt, ich verstehe, ihr kauft nicht Kaffee auf dem Weltmarkt ein durch einen großen Einkäufer, sondern ihr kauft gezielt bei bestimmten Farmern ein.
Nicht direkt beim Farmer, sondern bei den Kooperativen. Das heißt, wir sind
ja bei den Kooperativen, genau, ja.
Genau, wir sind bei den die sind freiwillig, dürfen die an uns verkaufen, müssen sie nicht. Wir haben den Kontakt über Agronomen. Wir haben ungefähr 400 Agronomen aktuell, die mit den Farmern aktuell arbeiten. Nach den Rainforest Alliance Task-Kriterien, das sind ungefähr 39 Kriterien, die wo auch regelmäßig überprüft und auch dann zertifiziert wird, ob die diesen Kriterien standhalten in verschiedensten Bereichen. Und ab dem Moment können wir dann auch dort Kaffee kaufen. Und
das sind gut 90% unseres Kaffees, den wir rüber beziehen.
Genau, also die Agronomen prüfen das mit den Farmern. Und das sind diese 9 Kriterien nach den Rainforest Alliance Standards. Und dann kommt eben der Einkauf. Dann kaufen wir über dem marktüblichen Preis. Es gibt auch nochmal eine Prämie darüber, die wir hinaus zahlen. Und eben nochmal Nachhaltigkeitsprämien und auch die Arbeit, die wir vor Ort machen. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar der spannendste Teil, dass wir eben Dinge tun, die den Farmer nicht nur auf seinen eigentlichen Preis, also die Menge, die er produziert, Auswirkungen hat. Weil wenn ich das schaffe, auf gleicher Größe der Farm mehr Produktivität zu haben, das ist ein riesen Einkommensvorteil für den Farmer. Und das ist übrigens das dritte A, was auch sehr, sehr wichtig ist. Nachhaltiger Kaffee, der gut bezahlt ist, muss noch lange nicht Spezialitäten oder sehr guter Kaffee sein. Eben mit einer hohen Qualität. Und für diese Qualitäten bekommt eben der Farmer auch ein höheres Einkommen auf dem Markt, entweder bei uns oder auch über andere, weil er darf und kann auch gerne über anders verkaufen. Er muss nicht an uns verkaufen. Und vielleicht ist das sogar schon die erste Erkenntnis, die ich auch als neuer Mitarbeiter bei Nespresso hatte. Wir haben eine unglaublich hohe Loyalität den Farmern uns gegenüber.
Ah ja.
Und das ist ein schönes Zeichen, weil auch jeder neue Mitarbeiter bei Nespresso, der stellt viele Dinge in Frage, weil viele Dinge hat er auch von außen gehört und stellt sich die Fragen selber, wie ist das eigentlich? Und wenn wir gerade solche Dinge dann sehen und hören, das hat eine Auswirkung auf einen selber. Also es gibt anscheinend noch mehr als die eine Realität oder vielleicht sogar verschiedene. Und vielleicht darf ich das ganz kurz noch erzählen. Sag mir, wenn ich hüpfe. Wir haben jetzt
Nein, auf jeden Fall, ist total interessant.
Wir haben gerade, ich glaube, zum 10. Mal jetzt den Farmer Award gefeiert. Das war jetzt im Dezember. Was ist das? Aus jedem Kaffeeanbaugebiet, in dem wir unterwegs sind, wir sind aktuell gerade in 15 Ländern, werden bestimmte Farmer rundum ausgezeichnet für ihre Arbeit, die sie auf den Farmen machen. Und weil sie eigentlich Community Manager sind, kann man fast sagen. Sie sind die Vorbilder in der Community, wie sie ihre eigene Farm nach vorne gebracht haben, entwickelt haben, genau nach diesen Kriterien und damit als positives Beispiel in der Community sind.
Und das sind Farmer, die in den Kooperativen arbeiten, aus denen ihr Kaffee bezieht.
Das ist ein riesengroßer Call, wo wir erstmal eine Stunde lang mit denen sprechen, hören, wie die unterwegs sind, was die machen, was die verändert haben, was es für Auswirkungen hat. Und dann eben natürlich die Feier selber, also dieses quasi Übergabe des Awards. Und das 10 Jahre in Folge, wir haben auch ein paar Videos davon, da kriegt man wirklich Gänsehaut, weil dann hört man auch nochmal, was eben das, was B-Corp will, dass eben Nachhaltigkeit auch einen Einfluss auf die Menschen haben muss, a force for good, in dem Fall auch wirklich ist. Und das ist wirklich schön. Und da hat sich die Reise quasi geschlossen. Also wir sind in 2003 haben wir dieses Programm gegründet. Und jetzt fast 20 Jahre später durften wir B-Corp werden. Und ich glaube...
Anis, dazu, bitte. Das sind ja jetzt... Ihr habt euch ja sozusagen alleine auf den Weg gemacht. Ihr habt euch ein Programm überlegt, ihr habt das entwickelt, ihr habt das mit der Rainforest Alliance zusammen gemacht, also nicht alleine, sondern in Partnerschaft. Aber es war euer Programm. Wenn ich mir das jetzt angucke, 20 Jahre ist eine lange Zeit. Warum dann noch eine B-Corp-Zertifizierung? Vielleicht kannst du in dem Zusammenhang auch für die Hörer, die das noch nicht ganz so genau wissen, was B-Corp ist, das nochmal kurz darstellen, was das genau für eine Zertifizierung ist und dann vielleicht als zweites die Frage, warum, wenn ihr ein doch so funktionierendes, gutes System habt, warum dann noch eine B-Corp-Zertifizierung?
Gute Frage. Und das war nicht die erste Annette, die erste gute Frage, sondern das war schon viel oder kommen wahrscheinlich noch ganz viele. Ja, genau. Also wir haben gerade wenn wir über Rainforest Alliance sprechen, das ist ein hervorragendes Siegel, ganz bestimmt. Aber es ist halt eben eine Produktzertifizierung. Es schaut sich genau das eine Produkt an, wo das Siegel getragen werden darf. Und B-Corp ist einfach eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, das ganzheitlich zu sehen. Es ist einfach, B-Corp zelebriert auch gleichzeitig, dass es eine Philosophie ist. Es zertifiziert alle Bereiche des Shareholder-Ansatzes. Und nach Porter, der Creating Shared Value-Ansatz, den haben wir seit 2009 im Herzen. Genau danach arbeiten wir eben entlang unserer kompletten Wertschöpfungskette. Und eben genau diese Wertschöpfungskette kann B-Corp und macht B-Corp eben auch wunderbar zeigen und eben vielleicht noch ein schneller Satz eben. Wenn wir die komplette Wertschöpfungskette als Ganzes sehen, dann haben wir auch seitdem schon wahnsinnig viel Kontakt zu all diesen ganzen Stakeholdern und Shareholdern, also das Rainforest Alliance. Wir haben viele B-Corps übrigens auch, die Teil unserer Wertschöpfungskette sind und es werden hoffentlich und es werden noch immer mehr. Und dadurch treffen wir uns mindestens einmal im Jahr.
Wer ist das zum Beispiel?
Genau, das ist Fair Trade, das ist die International Labour Organization zum Beispiel, das ist Pure Projet. Das ist ein B-Corp, über die pflanzen wir unsere ganzen Bäume auf den Farmen, weil wir gerade in hoffentlich sehr, sehr schnell bis 2030 komplett über Agroforstwirtschaft unsere Farmen oder die Farmen, mit denen wir arbeiten, arbeiten. Insofern da werden viele Bäume gepflanzt.
Und wir sind zum Beispiel seit 2017 CO2-neutral durch Insetting im Scope 1 und 2.
Dann haben wir OpenSC, das ist zum Beispiel ein weiteres Unternehmen, auch ein B-Corp-Unternehmen. Open Supply Chain, mit denen wir eben auch über Blockchain zum Beispiel prüfen, können wir das darstellen und zeigen, ob der Farmer sein Premium bekommen hat.
Ja, das ist ja auch eine Entwicklung, die auch sehr interessant ist, die, glaube ich, auch sehr konsumentenrelevant ist. Dieses nachvollziehen können, woher stammt jetzt die Bohne, die ich trinke und wie geht's diesem Farmer wirklich? Kann ich da irgendeine Verbindung herstellen? Ne? Weil wir haben natürlich jetzt auch viel mit Greenwashing zu tun, wobei ich euch damit jetzt nicht meine, aber es ist ein Riesenthema geworden. Wie kommuniziere ich eigentlich? Ich glaube, das Thema Kommunikation lassen wir uns mal noch, das schreiben wir uns mal noch für einen Moment später auf. Aber es ist sicherlich in dem Zusammenhang auch ein sehr wichtiges Thema. Du hattest eben Porter erwähnt, 2009, Shared Value. Auch das wusste ich nicht, dass ihr das darauf basiert habt. Ich habe ja mein Buch Corporate Purpose auch auf Basis dieses Porter-Ansatzes geschrieben. Sehr interessant, dass wir da durchaus Gemeinsamkeiten und gemeinsame Denkwege haben. Genau, aber jetzt der Punkt, du hast jetzt gesagt, Produkt zertifiziert, Rainforest Alliance gibt eine Produktzertifizierung, ihr wolltet als Ganzes zertifiziert werden und habt daher euch für B-Corp entschieden. Wie war denn dieser, wo, wer hat das entschieden bei euch im Unternehmen? Weil das werde ich ganz oft gefragt, bei Unternehmen, die sich überlegen, auf die Reise zu machen. Die sagen dann ja, wer muss das eigentlich entscheiden? Wo kommt das her? Kommt das aus meiner Sustainability-Abteilung? Also kommt das zum Beispiel von dir? Oder muss das vom CEO kommen? Wie kriege ich ein Unternehmen in diesen Prozess? Denn ich glaube, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Eine B-Corp-Zertifizierung ist kein Zertifizierungsprozess, mit dem ich mich mal ja intensiv beschäftige und 200 Fragen beantworte, sondern letztlich ist es der Anstoß zu einer Transformation im gesamten Unternehmen, die ja auch erhebliche Ausmaße hat. Anders als, wie du es eben schon gesagt hast, wenn ich jetzt ein einzelnes Produkt zertifizieren lasse. Wie war das bei Nespresso? Wo kam der Anstoß her für eine B-Corp-Zertifizierung?
Ja. Also genauso wie Blut, also in dem Fall Kaffee durch unsere Venen läuft, muss Nachhaltigkeit auch Teil unserer DNA sein. Und bei B-Corp ist es, finde ich sogar als Beispiel genau das, wie es sein muss. Es muss Teil der DNA sein. Und deswegen, es gibt das Nespresso Advisory Board, wo eben genau alle unsere Partner und auch zum Beispiel Good Brand, das ist auch ein B-Corp, die uns auch da beraten, mit uns einmal im Jahr sich treffen. Und übrigens George Clooney ist auch mit dabei, aber das ist in dem Fall nicht nur das Gesicht der Marke, ist auch sehr, sehr interessiert und auch mittlerweile aktiv, was dort passiert. Kann man über LinkedIn einfach mal NSAB mal quasi unter Hashtag eingeben. Da findet man so ein paar interessante Feedbacks auch von unseren Partnern, was sie dazu schreiben, was sie dort vor Ort erlebt haben.
Apropos, ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, aber für alle unsere Hörer, die Links gibt's natürlich wie immer in den Shownotes. Da werdet ihr die finden, müsst ihr nicht suchen. So, sorry.
Großartig, großartig. Eben weil wir seit 2003 diesen AAA-Programmansatz haben und auch eben mit unseren Partnern entlang der kompletten Wertschöpfungskette arbeiten, treffen wir uns einmal im Jahr genau mit diesen. Und da sind eben Partnerorganisationen dabei, wie zum Beispiel alle B-Corps, mit denen wir arbeiten, die Fairtrade, Rainforest Alliance, kleine Startup-Unternehmen, die wahnsinnig tolle Sachen machen, die eben wo ökologisches und soziale Nachhaltigkeit auch eben aktiv ist. Und aber unter anderem auch eben Andrew Kossoy, der 2016 dabei war und dort besprochen hat und auch erzählt hat, wofür das stehen kann und wofür das steht. Und dort in diesem Advisory Board wurde dann der Impuls mitgenommen. Das war 2016. Und dann hat man sich eben 2019 offiziell dann dran gemacht, sich für die Zertifizierung dann auch zu bemühen, weil es der nächste logische Schritt war in der Entwicklung. Und wir sind, und das auch jetzt schon wahrscheinlich, weil irgendwann mal kommt der Punkt ganz sicherlich, das ist jetzt auch kein Endpunkt, sondern wir nennen es a new level of commitment. Ich würde mal sagen, nicht nur walk the talk, sondern talk the talk, weil in dem Moment, wo wir jetzt laut sagen, wir sind ein B-Corp, und das machen wir gar nicht so laut. Wir versuchen das wirklich sehr demütig zu machen. Wir sind zwar sehr stolz darauf, dass wir ein Teil sein dürfen, aber, und das ist übrigens auch vielleicht an die Hörer, die B-Corp nicht so gut kennen. Ich will jetzt kein Zertifikat schlechter machen, aber auf jeden Fall, wenn ich das Zertifikat habe, dann habe ich das Logo, da steht das da drauf. Bei B-Corp ist das Besondere, wir bekommen eine Punktzahl. Und diese Punktzahl zeigt eben auch, wie weit man schon oder in wie vielen Bereichen oder wie viele Punkte man bekommen hat. Und
genau, 200 Punkte kann man maximal erreichen. Aber für die Hörer auch, es gibt noch gar kein Unternehmen, was 200 Punkte hat und ist auch nicht das hauptsächliche Ziel, sondern das Ziel ist, sich immer weiterzuentwickeln. Man muss sich ja auch alle 3 Jahre rezertifizieren lassen. Und wichtig für jetzt B-Corp ist, dass man sieht, da passiert was. Wir schaffen nicht nach 3 Jahren so gerade noch die Punkte oder sind vielleicht 20 abgerutscht, sondern nach Möglichkeit soll das ja ein Prozess sein, der nicht bei der Zertifizierung endet, sondern sich immer wieder neu motiviert und neue Wege sucht.
Sehr schön. Und das macht es sichtbar, weil mit den Punktzahlen und auch mit dem Ansporn, alle 3 Jahre mehr Punkte zu sammeln, und es geht gar nicht um die Punkte, einfach nur mal noch mehr Impact zu generieren für die Menschen, für die Gemeinschaft entlang der Wertschöpfungskette. Und das sichtbar zu machen, das zeigt auch wiederum diesen transformativen Ansatz. den es ganz sicherlich bei den ganz großen Unternehmen geben muss, wozu wir uns auch zählen, aber eben auch bei ganz, ganz vielen kleinen Unternehmen, die vielleicht noch nicht auf den B-Corp-Zug in die Philosophie eingestiegen sind. Und das können gerade aktuell vielleicht so klassische Zertifikate, die in Deutschland eher ein höheres Ansehen haben, eben nicht darstellen, weil das ist ein ich habe es oder ich habe es nicht und ich sehe dahinter eben nicht, wie viele Punkte oder ähnliches, wie habe ich mich danach weiterentwickelt. Und das kann B-Corp
wie war das denn bei, wie war es denn bei Nespresso? Musstet ihr euch sehr strecken, also 80 Punkte ist ja das Minimum, damit man zertifiziert werden kann. Musstet ihr euch dafür sehr strecken oder wart ihr eigentlich schon so in der Gegend unterwegs?
Das weiß ich gar nicht ganz genau, wie weit wir uns strecken mussten. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wir bei 84 Punkten und X rausgekommen sind.
Ja.
Insofern würde ich sagen, fast Punktlandung. Was, glaube ich, sehr wichtig ist, dass, und das weiß ich als B-Leader, die Ausbildung durften wir ja in der Tat machen. Ich glaube, ganz viele Unternehmen füllen am Anfang mit bestem Wissen und Gewissen das Dokument aus, laden alle ihre Proofpoints hoch und so weiter. Und dann gehen immer, und das ist ja auch eben ein externer und auch ein unabhängiger Rat von B-Corp, der das wiederum das prüft, da gehen immer Punkte drauf. Insofern, ich bin nicht mehr involviert, wie viel da noch im Hintergrund passiert ist. Wir haben aber sehr früh schon das Feedback bekommen, dass es reichen könnte, nachdem dann die erste, zweite, dritte Runde gelaufen ist. Insofern, aber trotzdem war es bis zum Ende, haben wir wie ein guter Kinofilm, haben wir natürlich gehofft, dass es reicht. Und wir sind stolz darauf, dass wir jetzt schon so weit sind und gleichzeitig jetzt schon dran zu lernen. Eben zu gucken, was hat vielleicht, was können wir in Zukunft messbarer machen? Was können wir an guten Dingen, die wir tun, vielleicht auf bestimmten Bereichen, müssen die und können wir die größer machen, damit sie eben dann auch, und es geht nicht immer nur um die Punkte, aber auch dann dafür relevant sind, aber eben auch für die Menschen wahrscheinlich viel wichtiger, dass sie eben, wenn wir tolle Sachen in Kolumbien machen, dass sie eben auch die Menschen in Äthiopien und im Kongo und in Kenia eben dann auch zugutekommen, weil auch dort wo Kaffee noch nicht vielleicht so wie in Südamerika ausgebaut ist, aber dann trotzdem die Menschen dort zugutekommen.
Habt ihr eine Resonanz von euren Kunden bekommen? Ist das für Kunden spürbar geworden, dass ihr B-Corp zertifiziert seid? Kommuniziert ihr das und gibt es Reaktionen?
Ja, wie gesagt, wir haben das wirklich sehr, sehr demütig aufgenommen und wir wollen auch aus Respekt allen anderen B-Corps gegenüber wollen wir das jetzt gar nicht als etwas verkaufen, wo wir sagen, das sind wir jetzt und ab jetzt rühmen wir uns mit all dem, was alle anderen erarbeitet haben. Insofern und trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, dass die Gesellschaft, dass die Menschen da draußen, die Kunden, das auch anerkennen, dass viele wahnsinnige, ich nenne sie jetzt mal wahnsinnig tolle Unternehmen, Green Davids, da außerordentliche Arbeit machen. Und wahrscheinlich ist das B-Corp-Logo, und das sehen wir bei unserem Kunden, nicht so bekannt. Insofern, was wir schon gemacht haben.
Habt ihr es schon auf euren Produkten?
Wir haben es auf den Produkten drauf. Richtig, genau. Und ich glaube, das muss jedes Unternehmen als erstes machen, aus meiner Sicht, mit den eigenen Mitarbeitern zu starten. Weil da geht die Reise los. Wirklich.
Und wie ist das bei euch im Unternehmen aufgenommen worden? Wie haben das die Mitarbeiter empfangen?
Mit großem Stolz, mit sehr großem Stolz. Und vielleicht darf ich das erklären, warum. Ich komme ja auch aus der Agilität. Und in der Agilität gibt es die agile Eisberg. Und es gibt Being Agile and Doing Agile. Also, und das ist der untere Teil, das heißt, der Teil, der unter Wasser ist, der Being Agile. Du kannst noch so viele Sprints und Retros und ähnliches machen oder vielleicht Brainstorming Sessions. Wenn du aber im Herzen nicht die agilen Werte lebst, dann bringt das alles gar nichts.
Bringt das nichts, ne?
Bringt das gar nichts. Und das ist bei nachhaltig ganz genauso. Oder bei B-Corp. Wir können noch so viel tun dafür, dass wir vielleicht hier und da Dinge tun, wenn es aber nicht im Herzen ist, wenn die Werte nicht gelebt werden, auch dann bringt es gar nichts. Und deswegen war das erste Feedback von allen, es ist schön, dass das anerkannt wird von draußen, dass das, was wir schon seit vielen Jahren machen und auch darüber erzählen, dass es zumindest hier auf eine gewisse Art und Weise anerkannt wird. Das war das erste Feedback und das schönste Feedback. Und dann kam eine zweite Frage, wie versteht das eigentlich alles? Also was ist eigentlich B Corp? Insofern, dann fangen wir jetzt an, dran zu bereden und zu erklären. Und mittlerweile, und das möchte ich noch ein letztes Mal vielleicht meine agile Arbeitsweise damit noch mit reinbringen, ja. Weil Nachhaltigkeit ist halt eben nichts Einfaches. Es ist nicht ein Knopf, wo man draufdrückt und dann ist man plötzlich nachhaltig. Dann ist es aber auch nicht nichts, wo es ein Best Practice gibt, sondern es ist immer komplex, weil so viele verschiedene Bereiche da miteinander einfließen. Insofern muss es agile Wege geben, also eben Mitarbeiter involvieren, externe Partner, deshalb kommt wieder dieser B-Corp-Ansatz wieder, andere tolle Unternehmen integrieren und fragen, wie macht ihr das eigentlich? Wie kann man sich gemeinsam da unterstützen, dass man neue Wege findet als Unternehmen, um sich zu transformieren? Um neue Handlungsweisen für sich zu finden, die dann nicht nur in Punkten münden, sondern viel wichtiger in mehr Impact, also Force for Good für Menschen entlang der Wertschöpfungskette.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das ist auch neu. Wir lernen ja eine neue Form der Kooperation in der Wirtschaft. Langsam ist mein Eindruck, könnte für mich ein bisschen schneller gehen. Mhm. Aus dem klassischen Konkurrenzkampf, Abgrenzungskampf, alles meins oder eben deins. So langsam kommen ja immer mehr Kooperationen, die auch sehr viel Sinn machen, auch dafür da sind, nicht nur noch erfolgreicher zu sein, sondern Dinge auch besser zu machen oder zum Gemeinwohl beizutragen. Das finde ich auch total wichtig. Dieses Thema nochmal meine Frage, ihr habt das B-Corp-Logo auf den Verpackungen, habt ihr Feedback und Resonanz von euren Kunden und Konsumenten?
Wir haben kein Feedback, weil sie eben das nicht kennen. Weil sie es nicht erkennen und deswegen auch nicht. Wenn wir proaktiv drüber sprechen, dann finden sie es gut. Man muss aber dazu ganz ehrlicherweise sagen, es sind ja unsere Kunden, die haben natürlich auch Vorbehalte. Viel interessanter ist es auch zu wissen und auch zu hören, auch vielleicht so zu sprechen, was für Feedback haben wir außerhalb unserer Kundschaft bekommen.
Das ist jetzt das nächste Thema.
Insofern können wir auch gerne da direkt mit eingehen und ich gucke auch gerne einfach mal bei LinkedIn so hier hoch und runter und da gibt es, ich würde das jetzt mal in drei Teile packen, das Feedback. Und der eine Teil des Feedbacks ist, es gibt einige Feedbacks, die schreiben, hätte ich nicht gedacht, dass Nespresso ein B-Corp werden könnte. Herzlichen Glückwunsch. Das ist für mich, und es ist vielleicht ein Zitat, was ich gelesen habe, ich dachte, Nespresso wäre immer das perfekte Beispiel für Greenwashing, scheint nicht so zu sein. Das ist ein interessantes Feedback. Und übrigens, unabhängig von diesem Feedback, das Wichtigste, was vielleicht passieren kann mit dieser, sage ich mal, kritischen Begutachtung, wie Nespresso, ob Nespresso jetzt ein B-Corp geworden ist oder nicht, nämlich mit dem anderen Auge nochmal drauf zu schauen. Das eben, weil eben Nespresso nicht nur die Kapsel ist, sondern auch ganz, ganz viel dahinter. Und wenn man mit diesem Auge nochmal drauf schaut, eben mit diesem, warum ist eigentlich Nespresso B-Corp geworden, auch Dinge zu finden, die vielleicht auch manchmal überraschend sind. Weil wir wissen das selber, dass wir ein eher ungewöhnlicher oder vielleicht überraschender Wegbegleiter jetzt sind auf dieser Reise.
Genau, du hast ja jetzt ein bisschen Kritik angesprochen. Kritik kam ja unter anderem auch von anderen B-Corp-Unternehmen, die gesagt haben, wenn die das schaffen, zertifiziert zu werden, dann kann das nicht meine Zertifizierung sein. Und ich glaube, die Kritik, die da so ein bisschen kommt und damit auch B-Corp ja ein bisschen erwischt hat, ist so dieses Punktesystem, also da versucht ein Unternehmen ganzheitlich zu begreifen und zu bewerten, hat ja sozusagen so ein bisschen diese Schwachstelle, ich kann in einem Bereich ganz viel Mist machen, wenn ich in den anderen vier Bereichen gut bin, dann reicht das völlig aus. Und da kommt ja so ein bisschen die Kritik her, dass man sagt, na ja, aber die Kapseln, die habt ihr uns da so jetzt untergejubelt und reingeschoben. Wie ist das mit den Kapseln? Wie ist denn überhaupt die Bilanz dieser Kapseln? Und es gibt ja jetzt auch Entwicklungen. In der Schweiz hat ja ein Unternehmen jetzt eine komplett abbaubare Kapsel entwickelt, also fürs gleiche System, aber halt eben biologisch abbaubar. Wie steht ihr dazu? Wie bewertet ihr selber das Thema Kapseln? Was sind da eure Ziele und eure vielleicht auch innovativen Ideen?
Super. Mehrere Sachen drin. Also grundsätzlich, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, du wirst den Link ganz sicher auch danach teilen. Jede einzelne Frage und die Ergebnisse von Nespresso, übrigens von jedem B-Corp-Unternehmen, aber Nespresso insbesondere, sind komplett offengelegt. Das heißt, die kann sich jeder genau anschauen. Mhm. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass wir sogar und gerade in dem Bereich, wo das Farm-Level dazukommt, die Community-Level dazukommt, dass wir da besonders viele Punkte gemacht haben. Insofern haben wir nicht in anderen Bereichen überperformt, um dann diesen Teil, was man vielleicht vermuten könnte, auszugleichen. Insofern, das ist vielleicht eine erste wichtigste Erkenntnis nochmal, um sich das genauer anzuschauen. Und dann jetzt der zweite Punkt, Kapsel. Warum eigentlich die Kapsel? Wir haben es am Anfang schon mal kurz angesprochen. Und warum ist das so? Ich glaube, wenn wir jetzt mal grundsätzlich mit einem 40 Milliliter Espresso aussprechen, also der klassische Espresso, dann, wenn wir den mit einem Espresso-System produzieren, also mit einer Kapsel, dann verwenden wir, ich kann über uns sprechen, 6 Gramm Kaffee. Wenn ich den aber mit einem Vollautomaten oder mit einem Siebträger produziere, dann das will ich gar nicht vorgeben, wie viel Milligramm Kaffee
jetzt
verwendet wird.
Aber deutlich mehr. Wir haben ja im Büro auch eine Siebträgermaschine. Ich messe das nicht, aber es müssen deutlich mehr als 6 Gramm sein.
Ja, genau. Kann jeder mal für sich selber machen, wie viel Gramm er eigentlich verwendet, um die gleiche Menge Kaffee zuzubereiten. Und es gibt natürlich auch vom Deutschen Kaffeeverband so ungefähre Richtlinien, die dann auch angewandt werden. Wir arbeiten da mit Quantis zusammen, die das dann auch im Rahmen einer Lebenszyklusanalyse auch bewertet. Und man kann sagen, dass wir gerade auch in Richtung Food-Based, wenn wir mit zum Beispiel mit Filterkaffee hingehen, da wird immer vielleicht ein bisschen mehr produziert, als man gerade trinkt. Und das ist gerade bei einer Portionierung, kann man wirklich als Überschrift sagen, wir verbrauchen nur so viele Ressourcen, wie auch wirklich nötig sind. Und wir haben vielleicht, wenn es eine Gleichung wäre, mehr Verpackung, aber deutlich weniger Ressourcen, Wasser und besonders Kaffeemehl, was verwendet wird.
Und macht ihr da eine komplette Analyse drüber?
Die ist komplett transparent. Die haben wir auch in der B-Corp-Community geteilt. Das ist auch nur ein Anfang. Also grundsätzlich sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt auch, wenn wir, und das will ich auch gleichzeitig laut sagen, also wenn wir mit einem hocheffizienten Vollautomaten sehr guter Kaffee getrunken wird, der auch eben zum Beispiel von einem anderen B-Corp-Unternehmen ist, dann kann das und ist vielleicht sogar auch nachhaltiger. Aber eben alles zu betrachten, eben dieser ganzheitliche Blick auf alle Bereiche und nicht nur auf die Kapsel, das ist ein enorm wichtiger Teil. So, das ist, glaube ich, der zweite Teil der Gleichung, beziehungsweise, Entschuldigung, der Frage. Und der dritte Teil war, warum eigentlich Aluminium?
Genau, oder plant ihr in Alternativen? Es gibt ja jetzt Mitbewerber, die da erste Alternativen auch auf den Markt bringen.
Genau, also Aluminium ist in der Verpackungsindustrie immer noch das Nonplusultra. Einmal wegen Licht, Luft, Feuchtigkeit, weil es wäre schlimm, wenn etwas Hochwertiges produziert wird und es würde dann gar nicht erst in den Genuss kommen bei Kunden, weil es eben dann zum Food-Based wird oder gar nicht früh genug konsumiert wird. Oder auch, dass sich der Farmer, das ist vielleicht sogar mal ein kurzes Bild zu machen, ein Weinwinzer, Kaffee und Wein sind enorm ähnlich von der Art und Weise, wie es angebaut wird. Wenn wir einen Wein bestellen, dann im Restaurant zum Beispiel, dann bekommen wir wahnsinnig viele Fragen gestellt. Zum Beispiel erstmal Rot oder Weiß oder Rosé. Und dann vielleicht aus welchem Land und dann welche Traube und vielleicht dann sogar das Weingut.
Ist ja der Spaß beim Weintrinken.
Das ist der Spaß beim Weintrinken. Und beim Kaffee ist das noch nicht so. Wir sagen, gut, ich hätte gerne einen Kaffee, einen Espresso, sehr gerne umgedreht und ich bekomme einen Espresso vor mich hingestellt. Das heißt, da ist die Qualität und auch vielleicht sogar diese verschiedenen Terroirs, diese verschiedenen Länder und da gibt es ja ganz, ganz viele tolle Kaffeeröster, die auch wirklich ganz besondere Spezialitäten auf den Markt bringen. Das geht noch in der Gesellschaft, in der breiten Gesellschaft, ja nicht in der Nische geht das noch zu stark.
In der Nische gibt es ja immer mehr so kleinere Röstereien, die dann auch über das Anbaugebiet gehen oder die auch spezifisch über Kooperativen zum Beispiel gehen, wie Angelique's Finest, was wir hier im Podcast vorgestellt haben. Ja. Also da gibt es ja verschiedene Themen schon, aber natürlich in der Gastronomie würde man auch gar nicht auf die Idee kommen zu fragen, welche Bohne. Ich war neulich schon überrascht, dass die Dame gefragt gefragt hat, wollen Sie, also wir hatten Espresso bestellt und sie sagte, wollen Sie mit oder ohne? Da war schon bei uns so, hä? Und dann meinte sie, wollte sie sagen, dass sie auch entkoffinierten Espresso anbieten kann. Aber das ist, glaube ich, schon so das Maximum. Also nach einer Bohne, nach einer Art, nach einer Röstung bin ich jetzt in der Gastronomie auch noch nie gefragt worden.
Genau. Insofern, das wird hoffentlich immer mehr kommen, weil eben damit auch der wiederum, wie beim Winzer, der Kaffeebauer selber mehr zum Helden der ganzen Geschichte wird. Und ich glaube, das ist Teil der großen Gleichung, der großen Vision. Je mehr und da kann die Digitalisierung übrigens auch sehr helfen. Also wenn wir es schaffen, den Kaffee in einer Feier zu zelebrieren und unseren Mitarbeitern wirklich ersichtlich zu machen, dass er den sieht und versteht, was für Arbeit da drin steckt, dass wir das trinken dürfen, da kriegen wir eine ganz andere Demut dem einzelnen Kaffee gegenüber. Und das in der Gesellschaft auch wiederum stärker zu verankern, ist wahrscheinlich der nächste große Schritt, damit er auch noch mehr Geld bekommt, damit er auch wirklich mindestens Living Wage hat und so weiter und so fort. Ich wollte aber nicht zu weit weg von der Frage. Also warum Aluminium? Eben damit diese Qualität nicht verloren geht. Und da kommt nochmal ein weiterer Punkt hinzu. Aluminium ist eben, und das ist auch Zirkularität, ist ja auch das Thema. Nespresso-Kapseln sind made for recycling. Die sind eigentlich designed for recycling, weil du eben Aluminium hast und dieses Aluminium, wenn es recycelt wird,
in vielen Alltagsgegenständen wiederverwendet wird. Beispielsweise Autoteile, Fensterrahmen oder Fahrräder.
Und das ist natürlich, das muss passieren, damit du einen Kreislauf hast, der immer während ist. Nespresso selber ist aber natürlich auch in allen verschiedenen Ländern unterwegs, in der ganzen Welt und eben auch alle anderen Produkte. Und wenn eben das nicht passieren kann, dass es recycelt wird, das ist auch für uns ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir haben 5 Bereiche, wo wir in den nächsten Jahren bis 2030, das auch im Rahmen unseres CSV-Reports, den werden wir natürlich auch hier mit dranhängen in den Links, damit da jeder drauf gucken kann, ist eine ganz wichtige Quelle der Ellen MacArthur. Da haben wir uns ein hohes Ziel gesetzt im Rahmen von Zirkularität. Wie ist eine kompostierbare Kaffeekapsel zum Beispiel? Ist die relevant oder nicht?
Ja.
Und das ist eine wichtige Frage. Und zum Beispiel
in Frankreich und der Schweiz hat Nespresso eine heimkompostierbare Kaffeekapsel auf Papierbasis auf den Markt gebracht, die den Kaffee vor der Luft schützt. Und übrigens, Luft ist der größte Feind des feinen Aromas.
Da ist eine dünne Biopolymerschicht mit drin, dass die eben nicht die, jetzt muss ich kurz überlegen, die Feuchtigkeit mit einzieht von außen, damit sie die Qualität behält. Insofern, das ist ein Test, um das mal zu prüfen, ob das gut funktioniert, weil übrigens auch in Paris ist es erlaubt, die kompostierbare Kaffeekapsel dann auch in die braune Tonne zu schmeißen. Das ist in Deutschland leider noch nicht erlaubt. Und das ist natürlich schade, weil wenn wir in Zirkularität sprechen, ist es wichtig, die Dinge im Kreislauf zu halten. Weil wenn einmal wenn ich jetzt schon Energie eingegeben habe in Form von verschiedensten Dingen, Wasser, Energie, CO2 etc., dann wäre es natürlich besser, das im Kreislauf zu halten.
Das heißt, ihr seid dran. Dein Bereich ist ja auch Innovation. Das heißt, auch im Bereich Packaging sucht ihr trotz der Recycelbarkeit der Aluminiumkapseln auch nach Alternativen, die das Produkt noch nachhaltiger gestalten würden.
Ich würde es, also es ist nicht mein Bereich. Das kommt aus unserem zentralen Team in der Schweiz. Es ist ein zusätzliches Angebot, weil wir haben warum ist das so? Weil nicht jeder hat eben die Möglichkeit, die gelbe Tonne zu nutzen oder vielleicht das Kreislaufsystem Aluminium zu nutzen. Und dann kann es dann da eben das Angebot nutzbar machen, dass sie eben eine Papierkapsel verwendet wird, die dann wiederum in dem Heimkomposter oder industriellen Komposierung dann hoffentlich dann recycelt werden kann.
Wir haben vorhin schon mal das Thema Kommunikation angesprochen und das ist wirklich ein schwieriges Thema, was auch viele umtreibt, nicht nur die Kommunikationsabteilungen, die Aufgabe haben, eine gute Kommunikation on air zu bringen. Tue Gutes und rede drüber, sagt man so schön. Ihr habt jetzt, das waren jetzt ja ganz viele Themen. Ich muss zugeben, einige waren mir davon auch nicht bekannt, obwohl ich mich schon mit Nespresso auch auseinandergesetzt habe. Also ihr seid sehr umfassend aktiv, mit vielen Partnern, in vielen Kooperationen, in vielen Allianzen. Trotzdem würde ich sagen, wenn man Konsumenten nach Nespresso fragt, kommt als allererstes George Clooney. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ohne Marfo relativ sicher, dass das so ist. Wie kommuniziert ihr? Wo legt ihr eure Schwerpunkte? Und wie wichtig ist es für euch eben auch das Thema Nachhaltigkeit, B Corp und so weiter aktiv zu kommunizieren?
Die Antwort könnte wahrscheinlich unser Marketing am besten geben, wie wir kommunizieren. Da gibt es wahrscheinlich auch wahnsinnig viele 360-Grad-Möglichkeiten zu zeigen, wie wir kommunizieren. Ich komme aus meinem B2B-Bereich. Eben, das ist auch der Grund, warum ich übrigens auch ein der B-Ambassador bei Nespresso sein darf. Weil Kommunikation bedeutet auch immer gleichzeitig viele Wiederholungen oder Intensität. Und gerade in der B2B-Welt, wenn wir die Möglichkeit bekommen, mit Einkäufern, mit den Buying-Centern zu sprechen, da haben wir die Möglichkeit, häufiger im Jahr, aber auch sehr intensiv und sehr tief in die Breite der Themen zu gehen. Und das ist das, was wir jetzt gerade machen. Wir übrigens, und jetzt ist ein kleiner Spoiler für unsere Mitarbeiter, wir werden im nächsten Jahr im Januar, also oder beziehungsweise jetzt im Januar, werden wir eine Serie starten, weil jede gute Serie, die wir bei Netflix, Amazon Prime und ich will jetzt keinen anderen vergessen, eben auf einem Anbieter schauen, damit gezählt, dass es verschiedene Episoden gibt, die in verschiedene Seasons unterwegs sind. Und was wir machen, ist, dass wir eben jetzt wahnsinnig viele Episoden in eine Season gesetzt haben und diese Season jetzt hier ist gerade, wir sind ein B-Corp geworden. Und es gibt verschiedene Seasons und die dritte Season ist dann eben Rezertifizierung und so weiter und so fort. Und das ist für uns wichtig, weil dadurch bekommen wir ja die Möglichkeit, dass es wiedererkannt wird bei Mitarbeitern und dass wir auch ganz viele unterschiedliche Themen reinbringen, ganz um die aber trotzdem zu einem großen Ganzen gehören. Und das ist wichtig. Also die Kommunikation nach innen ist enorm wichtig. Und dadurch produzieren wir auch Content, den wir auch wiederum an Kunden geben können. Und ich darf jetzt schon die Einladung aussprechen. Wir werden im nächsten Jahr mindestens 5 oder 6 Masterclasses machen, die für jeden zugänglich sind. Coffee Masterclasses, wo jeder uns besuchen darf und mit uns gemeinsam denken, wo wir auch unsere Partner mitbringen werden. Und wir werden auf dem Green Tech Festival sein. Da kann jeder, der sich bei dir meldet, laden wir gerne dazu ein, uns dort gemeinsam zu besuchen. Ich hoffe, du bist auch da, Annette.
Absolut, auf jeden Fall. Und auch dafür bitte alle Links gerne, damit ich die in den Shownotes verlinken kann.
Genau, weil miteinander zu sprechen, in Kommunikation zu sein, und vielleicht ist das auch der Anfang deiner Frage. Die Welt ist nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt wahnsinnig viel Grau dazwischen. Und eben diese Grautöne erstmal zu erkennen, zu merken, okay, ich wusste noch gar nichts, oder ja, ich kann das besser machen. Ich bin eben nicht ganz grau oder ganz weiß. Darum geht es, das zu erkennen. Deswegen, das ist auch gleichzeitig der Weg, auf dem wir wahrscheinlich alle sind, weil Nachhaltigkeit vor 20 Jahren wäre heute nicht mehr das Nonplusultra, sondern eben es braucht 5 weitere
Absolut.
Schritte.
Absolut, da passiert ganz viel. Das war jetzt eigentlich schon fast ein ganz tolles Schlusswort. Ich würde dich aber gerne noch fragen, viele Unternehmen haben ja nicht vor 20 Jahren angefangen, die stehen auch noch ganz am Anfang und erleben das schon auch als ein großer Berg, der auf sie einstürzt. Manche richten sich dann nur nach neuen Regularien, die sie erfüllen müssen und laufen sozusagen einer wirklichen Transformation immer hinterher, weil sie immer nur gerade da Feuer löschen, wo es wieder eine neue Regulatorik oder Gesetzesvorgabe gibt. Andere Unternehmen wollen aber schon gerne auch so wie ihr sich auf einen substanziellen Weg begeben. Was sind so deine 3 Erfolgsfaktoren, damit dieser Weg auch zu einem sinnvollen Ziel kommt? Was sollte man unbedingt im Kopf haben oder welche 3 Schritte sollte man sich vornehmen, um eben wie Nespresso wirklich langfristig zu einem nachhaltigeren Wirtschaften beizutragen?
Da möchte ich gerne den Überschrift deiner Reihe nutzen, Talking Purpose. Jeder von uns, egal in welchem Unternehmen, sollte wirklich die Frage stellen, warum mache ich das eigentlich? Was ist der Purpose unserer ganzen Geschichte, unserer ganzen Sache, die wir hier machen? Und Coffee can be a force for good oder is a force for good. Das ist der Purpose, den wir wirklich für uns alle haben. Und damit einhergehend, wenn wir über Kaffee sprechen, ist es eben Kaffeeanbau. Insofern, da wissen wir auch, wo wir starten müssen. Wer unsere ersten Helden sind in dieser Reise. Und ich glaube, diese Frage zu stellen für jedes Unternehmen, was sind wir eigentlich? Wofür stehen wir jetzt? Wofür wollen wir morgen stehen? Ist, glaube ich, super wichtig. Der zweite Schritt ist, und das ist übrigens auch aus B Corp Sicht vielleicht eine nette Anekdote für die, die es nicht kennen. Jedes Unternehmen unterschreibt dann die Declaration of Interdependence.
Wenn ja, das ist gut, dass du das nochmal sagst, ja.
Genau, wenn wir, was unterschreiben wir da? Wir unterschreiben die Erklärung, dass wir das erkennen und auch dann danach leben wollen, dass wir wissen, dass wir alle voneinander abhängig sind. Insofern, wir brauchen groß und klein. Und damit auch, und das, warum, was heißt es jetzt für Unternehmen und Nachhaltigkeit? Jeder einzelne Mitarbeiter ist Teil der großen Gleichung und Teil der Lösung. Insofern, zweiter Schritt, alle mit ins Boot nehmen. Und deswegen auch hier wieder Agilität. Also nehmt alle Mitarbeiter mit ins Boot. Es gibt nicht die eine Lösung. Es gibt so viele Antworten da draußen. Es gibt so viele schöne Möglichkeiten und auch Partner und auch wiederum vielleicht sogar überraschende Wegbegleiter, die da auch etwas beizutragen haben und damit auch vielleicht neue Liaisonen, neue Allianzen einzugehen. Das wäre wahrscheinlich mein zweiter Tipp. Und der dritte Tipp ist, macht es nicht für die Punkte, sondern macht es für euch selbst. Macht es, dass ihr selber spürt und auch diese Bewegung, diese Philosophie wirklich im Herzen habt. Das wirklich im Einklang zu bringen. Und das ist wiederum vielleicht auch nochmal etwas zu B Corp. Du darfst Profit machen, du darfst auch Gewinn machen. Aber das sind eben wiederum nutzenbasiert, also eben wirklich für den Impact in die Wertschöpfungskette wieder reinzugeben, eben diesen Einklang zu haben, diese Balance, das ist wirklich wichtig. Insofern zu fragen, wo möchte ich den nächsten Impact haben und sich nicht zu verlieren bei ganz, ganz, ganz vielen Dingen, sondern dann wirklich für sich klar zu erkennen, hier möchte ich einzahlen und darauf arbeiten alle zusammen drauf. Weil vielleicht noch, wenn du mir noch einen kurzen Moment gibst.
Ich lasse dir den sehr gerne.
Ich merke das gerade, dass es vielleicht wichtig ist. Weil wenn wir darüber nachdenken, wann Menschen eigentlich miteinander kooperativ sind, ist, wenn sie eine große gemeinsame Geschichte, Erzählung haben. Und
absolut.
Es braucht die große Erzählung, es braucht die Geschichte nach innen und nach außen, damit wir miteinander Kooperation eingehen, damit wir miteinander in Einklang sind und nicht nur Skepsis haben und auch nicht nur uns gegenseitig vielleicht etwas missgönnen, sondern dass wir auch dann hingehen und sagen, ich unterstütze dich auf dem Weg, weil ich glaube an das Gleiche.
Das war jetzt wirklich ein wunderbares Schlusswort. Auch deine drei Punkte fand ich sehr, sehr interessant, sehr differenziert. Und ich glaube, da ist für jeden, der jetzt hier zuhört und sich Gedanken macht, wie kann er sein Unternehmen unterstützen, auf den Weg zu kommen, auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt dabei. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass du uns heute hier die Nachhaltigkeitsreise von Nespresso sehr detailliert und sehr nachvollziehbar dargestellt hast. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich werde den nächsten Kaffee, mir den nächsten Nespresso mit doch nochmal einem anderen Gefühl trinken. Anis, sehr, sehr herzlichen Dank und ja, viel Erfolg weiterhin euch, und ich werde den weiteren Weg auch sehr genau beobachten, begleiten und jeden Schritt mit euch feiern. Dankeschön.
Annette, du bist eine tolle Gastgeberin. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bis bald.
Sehr gerne.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet aus dem Gespräch etwas für eure berufliche Praxis mitnehmen. Vielleicht könnt ihr aber auch euren Nespresso-Kaffee jetzt noch mehr genießen, und das Gespräch erweitert eure Sicht auf Kaffeeanbau und Produktion. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns direkt an einen Freund und eine Freundin weiter und unterstützt damit das weitere Wachstum des Podcasts. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an unsere vielen treuen Abonnenten und Hörer, die diesem Podcast seit fast 2 Jahren folgen. Ihr seid es, die den Podcast wertvoll machen und die uns und unsere Gesprächspartner motivieren, wichtige Themen für euch interessant aufzubereiten. Denn um Wirtschaft neu zu denken, braucht es nicht einige wenige Denker, sondern viele Menschen, die den Mut haben, neue Wege zu gehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.